von mir nochmal herzliche Grüße an diesen Morgen. Ich möchte auch nochmal beten. Herr Jesus, hab Dank, dass du jetzt gegenwärtig bist an diesem Morgen. Hab Dank, dass du uns segnen möchtest, dass du uns Gutes geben möchtest. Und ich danke dir auch für das, was jetzt schon passiert ist, für die Lieder, für die Bibelworte, für die guten Worte, die schon gesagt wurden und dass du damit die Predigt auch schon ein Stück vorbereitet hast, Herr. Das gibt doch Mut und so bitte ich dich, dass jetzt alles dir unterstellt ist, dass alles dem Wirken deines Geistes unterstellt ist. Herr, wir wollen jetzt alles von dir erwarten. Wir wollen dich darum bitten, dass du unsere Herzen öffnest für deine gute Botschaft, für dein herrliches Bibelwort. Und dafür bitte ich dich, segne alle, die jetzt hier anwesend sind, Herr, dass alles uns zum Segen wird und dir zur Ehre. Amen. Ihr kennt sicherlich die Situation, wenn ein Dialog losgeht. Ich habe zwei Nachrichten für euch, eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht. Und häufig wird dann so gefragt, was magst du zuerst hören? Und das beschreibt auch manchmal so ein bisschen das Wesen der Predigt. Eine Predigt kann manchmal eine Predigt sein, die für einen erstmal wie eine schlechte Nachricht kommt oder die einen traurig macht. Aber eine wirkliche christliche Predigt muss immer mit einer guten Nachricht verbunden sein, sonst ist es keine christliche Predigt. Schon das griechische Wort evangelisieren oder euangelizo in der Ursprache bedeutet ja, dass man Botschafter einer frohen Nachricht ist oder einer guten Nachricht. Und dann haben wir das als erstes. Als zweites gibt es auch andere Dialoge. Das kenne ich von zu Hause. Als ich damals meine Frau kennengelernt habe, da bin ich dann irgendwann, sind wir zusammengezogen. Ja, und dann kannte ich so die Dialoge mit ihrem Sohn, wenn er dann so ganz hippelig war und schnell irgendwie los musste, aber die Cindy musste unbedingt noch ein paar Dinge loswerden und dann war das immer so wie so ein Tauziehen. Die Cindy hat dann eindringlich auf ihn eingeredet, du musst dann das und das und das denken und vergiss das nicht und die Schule und so weiter. Und er sagt immer so, jetzt komm doch mal zum Punkt, du machst 1000 Worte und sagst gar nichts aus. Und das ist eigentlich eine Sache, wo man drüber schmunzeln kann, aber für beide Seiten natürlich immer ein bisschen unangenehm war. Ja, und auch so ist das mit der Predigt. Die Predigt ist halt auch dringlich und in der Vorbereitung habe ich das auch sehr gemerkt. Eigentlich könnte ich jetzt eine anderthalb Stunde reden, aber das wird ein bisschen viel sicher. Und da ist es wirklich eine Last, das dann runterzubrechen und man braucht da auch ganz viel Beistand, um die ganz wichtigen Dinge von den vielleicht ein bisschen weniger wichtigen zu unterscheiden, damit es wirklich allen zum Segen wird. Und so wollen wir das erstmal festhalten. Die Predigt ist immer mit einer guten Nachricht verbunden, aber sie ist auch wichtig. Und ein Mann, der das ganz, ganz sehr verstanden hatte, der hat vor 2000 Jahren gelebt, war auch Prediger und er hatte auch eine ganz, ganz wichtige Sache, die ihm auf dem Herz lag. Und weil nämlich eine gute Nachricht in der Gefahr war, verloren zu gehen. Und er hat nicht gepredigt, er hat nicht reagiert mit einer Predigt, sondern er hat reagiert mit einem Brief. Und er hat bei diesem Brief zu drastischen Mitteln gegriffen. Er hat zum Beispiel solche Wörter benutzt wie verhext oder verflucht. Oder er hat sogar gesagt, dass diejenigen, die falsche Lehre verbreiten, dass sie sich kastrieren sollen. Also so krass ist er da vorgegangen in seinen Aussagen. Er hat den Brief sogar selbst geschrieben. Das war ja ganz untypisch für jemanden, der gelehrt war. Er hat diesen Brief eben nicht schreiben lassen, sondern er hätte ihn sogar selbst geschrieben. Und damit es auch sicher war, dass alle ihm glauben würden, hat er sich in diesem Brief auch auf die theologischen Autoritäten bezogen. Er hat gesagt, ich habe meine Lehre vorgestellt allen, die was zu sagen haben im Glauben, und die haben mir die Hand gegeben und haben gesagt, das ist richtig so, Bruder. Und schlussendlich hat er sogar gesagt, ja, Gott hat mir diese Nachricht überbracht. Ich rede im Namen des Höchsten, im Namen desjenigen, der Himmel und Erde erschaffen hat. Manche haben es vielleicht jetzt schon rausbekommen. Wir sprechen heute über den Galaterbrief. Und als Predigttext habe ich das Herz des Galaterbriefs rausgesucht. Und jetzt könnte auch die Präsentation bitte mal. Sehr schön, genau. Der Predigttext Galater 2, Vers 19 und 20. Nun bin ich aber durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, um für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich. Aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich selbst hingegeben hat. Ich habe ja gesagt, Predigten haben immer was mit guten Nachrichten zu tun. Und Paulus verkündigt in diesem Text drei gute Nachrichten. Und so werde ich auch den Text in drei Teile gliedern. Naja, ich muss einschalten. Zack. Genau. Wir sehen, wenn wir die ersten zwei Sätze betrachten, da haben wir eine gewisse Ähnlichkeit. Das ist ein sogenannter Parallelismus. Also zwei Dinge werden hintereinander gesagt, die eigentlich die gleiche Aussage haben, aber ein bisschen anders formuliert sind. Das hilft zum einen, damit man sich das besser merken kann, aber zum anderen hilft das natürlich auch, um, sage ich mal, eine Erkenntnis zu verfeinern oder ein bisschen was von der anderen Seite zu beleuchten. Und so ist das hier auch. Das ist was ganz Typisches für die hebräische Sprache. Das ist ja auch im Buch der Sprichwörter sehr, sehr häufig zu sehen. Eine gute Nachricht. Ich bin mit Christus gekreuzigt und ich bin durch das Gesetz dem Gesetz gestorben. Das sind die zwei ersten Aussagen, auf die ich mich beziehen möchte. Und jetzt kommt natürlich sicherlich in euch erstmal der Gedanke, wenn jemand sagt, ich bin tot, wo sollte das eine gute Nachricht sein? Ich bin gestorben. Und es wird ja sogar noch heftiger. Er sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Wir haben ja heute schon über das Kreuz gesprochen. Der Steffen hat gesagt, das Kreuz war notwendig. Und so kommen wir immer, wenn es um die gute Nachricht geht, muss man natürlich auf das Kreuz zu sprechen kommen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal den Film Die Passion Christi gesehen hat. Dieser Film war ja ein ziemlicher Skandal damals, weil versucht wurde, die Kreuzigung Christi realistisch darzustellen. Und so eine Kreuzigung ist natürlich alles andere als eine schöne Sache. Ich habe damals, als ich mit Cindy das mal am Karfreitag angeschaut habe, haben wir uns dann an diesem Osterwochenende noch einen Vortrag von einer Medizinerin angeschaut, wo wirklich mal aus medizinischer Sicht berichtet wurde, was das bedeutet, wenn so eine Geißelung stattfindet und wenn dort jemand an so ein Kreuz angenagelt wird. Also das sind furchtbarste Dinge. Also das gilt ja auch als die schlimmste Form, einen Menschen hinzurichten, dieses Kreuz. Und wenn man ehrlich ist und die Bibel ernst nimmt, wird man in Jesaja 52, der Prophet hat das ja schon hunderte Jahre vorher gesehen, was passieren wird, da sagt er sogar, dass Jesus so sehr entstellt wurde, dass man ihn gar nicht mehr als Mensch erkennen konnte. So eine unfassbare Brutalität. Und da ist der Film sogar noch harmlos gegenüber dem, was wirklich passiert ist. Doch Paulus sagt, das Kreuz ist die beste Nachricht der Welt. Das steht ja nur völlig im Gegensatz. Jeder damals wusste ja, was es bedeutet, gekreuzigt zu werden. Aber Paulus sagt, ich rühme mich des Kreuzes und ich rühme mich nur des Kreuzes. Er hatte Freude an diesem Kreuz. Und er hat ja selbst behauptet im 1. Korintherbrief, für die Juden ist das Kreuz ein Skandal und für den Rest der Welt eine absolute Dummheit. Wie können wir das jetzt verbinden, dass das Kreuz eine gute Nachricht wird? Das hilft uns, wenn wir ganz in den Anfang des Galaterbriefes gehen und uns die ersten Verse betrachten, die auf den Gruß folgen. Da spricht er nämlich, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns herausrette aus dem gegenwärtigen bösen Zeitalter. Der Mensch braucht also Errettung. Auch darüber wurde heute schon gesprochen. Das Kreuz ist notwendig. Und wenn der Mensch braucht der Rettung, Jesus hat die Errettung vollbracht. Und das Ergebnis davon ist der Segen und der Friede mit Gott. Das ist so die kurze Zusammenfassung. Und wenn Paulus sagen konnte, dass er Errettung brauchte, wer in der Apostelgeschichte sich auskennt, der wird wissen, der Paulus war einer der Besten seiner Zeit. Super erzogen, der hat das Gesetz bis ins Kleinste gehalten. Er war angesehen, das war quasi so ein richtiger Star in der jüdischen religiösen Szene, wenn man das mal so salopp sagen kann. Und wie soll denn dieser Mensch denken, dass er Errettung braucht? Und auch wir müssen doch ehrlich sein, man stellt das doch in Frage eigentlich, oder? Das ist doch eigentlich, ja, es ist doch so natürlich im Menschen, dass wir uns gar nicht so schlimm sehen. Eigentlich sind wir doch die Guten und wir können doch sagen, wenn alle so wären wie wir, dann wäre die Welt auf jeden Fall besser, als wie sie jetzt ist. Aber Paulus sagt, wir brauchen auch Rettung aus diesem bösen Zeitalter. Oder wir können auch sagen, es sind schlimme Zeiten heute. Da wird sicherlich jeder ein Stück weit zustimmen. Ja, wenn man sich aber schaut, am Palmsonntag, da wurde Jesus gefeiert von den Menschen, als er in Jerusalem geritten ist auf einen Esel. Er wurde gepriesen und angebetet. Aber das gleiche Volk, die gleichen gewöhnlichen Menschen, haben nur wenige Tage später allesamt geschrien, kreuzige ihn. Und das zeigt es doch, dass es möglich ist, genau wie der Nathanael das vor uns auch vorgelesen hat. Zum einen war der Petrus so mutig, aber im nächsten Moment ist das vollkommen umgeschlagen. Ne? Und wir Menschen sehen das. Also Paulus hat es dann eingesehen, dass er Errettung braucht. Wie ist das passiert? Er war unterwegs nach Damaskus, um die Gemeinde zu verfolgen, und er hat Jesus Christus gesehen. Er sagt zweimal im ersten Kapitel des Galaterbriefs, mir wurde Jesus Christus offenbart. Also er hat im wahrsten Sinne des Wortes, Jesus ist ihm offenbar geworden, der auferstandene Jesus in seiner Herrlichkeit. Und er hat ein unheimliches Licht gesehen und ist da in sich zusammengefallen. Und so eine ähnliche Geschichte ist zum Beispiel auch dem Propheten Jesaja passiert, 700 Jahre vorher. Auch Jesaja war ähnlich wie Paulus, einer der besten Männer seiner Zeit. Und plötzlich hat Gott ihm einen Blick in den Thronsaal gewährt. Er durfte also in den Himmel schauen, sehen, wie er dort angebetet wurde von allen Engeln. Und dann ist der Jesaja ganz kleinlaut geworden und hat plötzlich verzweifelt geschrien, wehe mir, ich bin verloren, denn meine Augen haben den König, den allmächtigen Gott gesehen. Auch der Jesaja hatte Gott angeschaut. Und auch wenn uns das jetzt nicht so krass passiert ist, wie es jetzt vielleicht war, so sind verschiedenen Menschen verschiedene Dinge passiert und sie haben gemerkt, sie brauchen Errettung. Martin Luther zum Beispiel, da ist ein Blitz direkt neben ihm eingeschlagen und plötzlich hat er diese Erkenntnis gehabt, wenn der mich getroffen hätte, ich wäre verloren gewesen. Ich hätte keinen Frieden mit Gott gehabt. Gott muss uns die Augen öffnen. Und dafür hat er das Gesetz gegeben. Ich bin durch das Gesetz dem Gesetz gestorben. Das Erste, was also immer wichtig ist, ist, dass ein Mensch, wenn er zum Kreuz kommt, dass er sich eingestehen muss, dass er nicht imstande war, dieses Gesetz zu halten. Wie gesagt, wir sagen ja meistens, wir sind zu gut oder wir halten uns für zu gut. Aber Jesus hat ja gesagt, schon wer jemanden hasst ohne Grund, ist so wie einer, der tötet. Und das Gesetz sagt, du sollst nicht töten. Gesetz gebrochen. Oder gerade in den Sommermonaten, da sieht man ja auch, wie die Frauen im Sommer nur ganz wenig Kleidung anhaben. Das kann den Mann verführen, dass er so eine Frau anschaut. Und Jesus sagt, wenn du das machst, dann hast du schon die Ehe gebrochen, weil dann warst du im geistlichen Sinne untreu. Und wer kann denn schon behaupten, dass er da in allen vollkommen geblieben ist? So kann man auch im ersten Johannesbrief den ganz bekannten Vers 1. Johannes 1, Vers 9 so übertragen. Wenn wir mit Gott übereinstimmen oder mit Gott das Gleiche sprechen, so steht das Wort wörtlich im Griechischen, und wir bekennen, dass wir gesündigt haben oder dass wir sein Gesetz übertreten haben, so ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt. Und so hat auch Paulus das im Verlauf des Galaterbriefes so geschrieben. Er hat erkannt, dass ihn seine Vollkommenheit, seine menschliche Vollkommenheit, dieses Gesetzehalten, dass das einfach nicht ausreicht. Er hat gesehen, wie herrlich Jesus ist und hat gesehen, dass er unter dem Standard weit drunter bleibt. Und so machen uns nicht die Werke gerecht, sondern der Glaube an Jesus. Und Jesus selbst hat in seiner Predigt ganz einfach gesagt, kehrt um und glaubt an die gute Nachricht. Markus 1, Vers 15. Und das ist auch ganz wichtig, das ist ein Werk, was ein Mensch nicht selber tun kann. Es braucht immer irgendeine Offenbarung von Gott, ob das jetzt durch eine Predigt ist oder durch ein Zeugnis von einem Freund oder so ein übernatürliches Eingreifen, wie das war mit Luther und dem Blitzschlag. Aber das ist ganz wichtig, von alleine kann keiner zu Jesus kommen. Und deswegen ist das auch immer dringlich, wenn wir mit Leuten sprechen, die ungläubig sind. Man muss denen klar machen, die können sich nicht an jeden Tag bekehren. Du musst, wenn du die Stimme Gottes hörst, dann sollst du dein Herz nicht verhärten. So wird es im Hebräerbrief mehrmals geschrieben. Was ist dann aber unsere Reaktion darauf? Wir glauben an Jesus Christus und dass sein Tod uns ganz persönlich gilt. Und wir kehren um von unseren schlechten Wegen. Das ist das, was Steffen gesagt hat. Wir brauchen dieses Kreuz. Wir müssen uns mit diesem Kreuz identifizieren. Wir müssen dort hochschauen und sagen, das wäre eigentlich mein Platz gewesen. So schlimm ist das. Und irgendwie ist das ja immer noch keine gute Nachricht, sondern das ist eine Nachricht, die uns demütigt. Aber die gute Nachricht ist diese, wenn wir genau diese Dinge tun, dann wird Gott uns mit Jesus Christus vereinigen. Das ist eine zentrale biblische Lehre. Derjenige, der Buße getan hat und umgekehrt ist und an Jesus Christus glaubt, dass er das vollkommene Leben gelebt hat, der ist mit Jesus Christus vereinigt. Das ist die Zusammenfassung und jetzt zeige ich euch ein schönes Bild, was wir im Urlaub gesehen haben. Schaut euch mal den Baum dort rechts an. Der Baum ist doch wie wir und wie Jesus Christus. Wenn man unten an das Wurzelwerk guckt, die Bäume gehören nicht zusammen. Getrennt, Jesus und wir waren getrennt. Aber durch den Glauben an Jesus wurden wir vereinigt. Die Bäume sind dann irgendwann zusammengewachsen. Und das kleine Schildchen da dran verrät es. Ein kleines Naturwunder. Also wer hat sowas schon mal gesehen, dass zwei Bäume, so mir nichts, dir nichts, wieder plötzlich zusammenwachsen. Und auch so ist das ein Wunder, wenn Gott uns mit Jesus vereinigt. Wir sind in Christus, das ist die Taufe. Wenn wir gläubig geworden sind, so werden wir in den Leib Christus hineingetauft. Also wir sind buchstäblich ein Stück von Jesus. Und das Beste dabei ist, wenn wir ein Stück von Jesus geworden sind, dann sind wir eben mit Christus mitgekreuzigt worden. Wir mussten die Schmerzen nicht ertragen. Jesus hat die Strafe ganz alleine getragen, aber Gott sieht uns in Jesus und damit ist die Strafe abgetan und wir sind eben mit Jesus mitgestorben. In Römer 6, Vers 5 wird es wirklich so gesagt, wir sind mit Jesus zusammengewachsen und so wie man es dort auf diesen Bäumen sieht. Deswegen ist die Nachricht eine gute Nachricht. Wenn wir gestorben sind, dann kann uns keine Strafe mehr treffen. Es wurde ja gesagt im Gesetz des Mose, wer dieses Gesetz tut, der wird leben. Im Umkehrschluss, wer das Gesetz bricht, wird sterben. Ganz einfach. Aber Jesus hat das Sterben vollbracht, damit wir nicht mehr sterben müssen. Da gab es eine Geschichte im Mittelalter, da wurde ein Mann, der schon gestorben war, wurde von der römisch-katholischen Kirche schuldig gesprochen, der Ketzerei. Und dann wurde der ausgebuddelt und wurde nochmal verbrannt. Was wird das diesen Menschen getan haben, diese Strafe? Natürlich gar nichts. Der war ja schon längst bei Jesus. Dem hat das nichts mehr ausgemacht, dass diese körperlichen Reste da nochmal verbrannt wurden. Und so ist es auch, wenn wir gestorben sind, dann brauchen wir keine Angst mehr davor haben, dass wir irgendwann brennen müssen, wenn man es mal so sagen will. Warum ist mir das auch nochmal so wichtig, dass ich jetzt das nochmal sage, wie die Errettung funktioniert? In der Bibel wird von Jesus Christus ein vierfaches Ackerfeld beschrieben. Das heißt, Das Wort Gottes wird verkündigt und drei Personengruppen von vier reagieren positiv. Es wird sagen, sie glaubten und sie freuten sich darüber. Aber man liest später, dass zwei von diesen Menschengruppen wieder vom Glauben abfallen. So, und jetzt widerspreche ich ja scheinbar mir selber. Gerade eben habe ich noch gesagt, wenn wir mit Christus verwachsen sind, brauchen wir keine Strafe mehr haben. Aber wenn wir abfallen, dann müssen wir die Strafe natürlich schon befürchten. Die Frage ist natürlich, ob diese Menschen, die die Botschaft gehört haben und dann später unter dem Druck der Verfolgung oder weil sie ihr altes Leben schöner fanden, wieder von Jesus weggehen, sind diese Leute wirklich gestorben? Das würde ich mal stark bezweifeln. Johannes schreibt auch in seinem ersten Brief, es gab Leute, die in der Gemeinde waren und gegangen sind. Und er hat gesagt, das musste passieren, damit das sichtbar wird, dass diese Leute niemals zu uns gehört haben. Deswegen ist diese Prüfung so wichtig. Auf der anderen Seite möchte ich natürlich trotzdem, dass ihr euch freut daran, wenn ihr errettet seid. Ich habe das schon ab und zu mal erlebt, wenn mein Glaubensleben geschwächt war und ich nicht so gut in der Nachfolge war, dass ich dann manchmal gezweifelt habe und mir denke, hey, da hätte sich doch was verändern müssen. Und dann hat mir das Trost gegeben, dass Gott halt viel getan hat dafür, dass ich überhaupt zur Errettung kommen durfte. Deswegen ist das auch immer gut, wenn man sich daran erinnert, wie hat Gott einen damals gerufen und auch, wie man es hier im Taufbecken bekannt hat. Man hat ein klares Statement gezeigt, ich glaube daran, dass ich gestorben bin. Deswegen wird man ja umgetaucht. Die erste gute Nachricht lautete also, ich bin gestorben. Jetzt ist das natürlich so eine Sache, einfach getötet. Klar, ich muss die Strafe nicht mehr erleiden, die denjenigen erleiden, die nicht in diesem Leben sterben. Aber ist das schon alles? Da hätte ja Gott die Schöpfung gar nicht machen brauchen, wenn er dann am Ende eh alles wieder bloß tötet. Also, das ist für Gott zu wenig. Gott ist herrlich. Und wir haben das ja, schauen noch ein letztes Mal auf diesen Baum und erinnern uns dran, Jesus und wir sind eins, wenn wir an ihn glauben und umgekehrt sind. Jetzt kommt der zweite Teil der ersten Sätze. Ich bin gestorben, damit ich für Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Jesus Christus lebt in mir. Es gibt manchmal solche Diskussionen über die billige Gnade. In den USA gibt es so einen Begriff, der nennt sich Lordship Salvation. Da wird diskutiert, ob allein der Glaube an Jesus Christus als Erretter ausreicht, damit ich ewiges Leben habe, oder gibt es die zusätzliche Bedingung, in Anführungsstrichen, dass ich Jesus Christus auch als Herr annehmen darf. Und das ist eine ganz natürliche Frage. Der Kontext des Galaterbriefes sagt ja, man wird nicht durch seine Werke gerecht, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Und so kommt doch automatisch die Frage, was bringt denn das Evangelium? Wenn man alles machen kann, was man will, auf gut Deutsch, dann verändert das einen Menschen doch überhaupt nicht. Und schon allein der Predigtext reicht da jetzt, damit wir die Korrektur, falls wir da Korrektur notwendig haben. Das neue Leben ist ein Leben für Gott. Das neue Leben ist ein Leben, wo Jesus Christus in mir lebt. Es ist also ein besseres Leben, ein neues Leben. Es gibt einen chinesischen Bibellehrer, oder es gab ihn besser gesagt, das ist Watchman Nee, ich weiß nicht, wer ihn kennt. Er hat ein Buch geschrieben, das normale Christenleben. Das ist eine Auslegung des Römerbriefs, die Kapitel 6 bis 8. Und da erklärt er, wie Gott das getan hat. Da geht es jetzt nicht mehr um den Zustand, sondern es geht um die Praxis. Wie kommt das neue Leben oder das normale Christenleben zur Entfaltung? Es gibt also ein normales Christenleben und es gibt ein Leben, was in Anführungsstrichen unter diesem Niveau bleibt. Wir kennen ja viele große Glaubenshelden aus der Bibel und auch aus der Kirchengeschichte. Und wir schauen manchmal zu denen auf. Aber wenn Watchman Nee von dem normalen Christenleben spricht, dann behauptet er mehr oder weniger, dass dieses Leben der Standard ist. Und ich stimme dem zu von ganzem Herzen. Petrus sagt, uns ist alles gegeben, was wir zum Leben in Gottes Furcht brauchen. Also Gott hat uns vollkommen ausgerüstet. Es gibt da keinen Zusatzsegen, den besonders fleißige Christen kriegen. Und es gibt auch keine Christen, die erste Klasse Christen und zweite Klasse Christen. Natürlich wird es bei jedem Menschen anders aussehen. Gott hat mit jedem was anderes vor. Aber nicht was Besseres oder Schlechteres. Sondern entweder haben wir ein normales Christenleben oder ein Leben, was darunter bleibt. Was bedeutet das also, wenn Paulus sagt, ich bin gestorben, um für Gott zu leben? Wir haben einen Herrschaftswechsel. Ich habe einen neuen Herrn. Vorher war der Teufel unser Herr oder auch die Menschen, andere Menschen. Der Apostel Johannes hat das ja gesagt, dass viele zwar an Jesus geglaubt sind, haben, aber trotzdem nicht umgekehrt sind, weil sie Angst vor den Menschen hatten und weil ihnen das wichtiger war, von den Menschen angesehen zu werden. Ihnen war die Ehre der Menschen wichtiger als die Ehre von Gott. Und so kann ich zum Beispiel als persönliches Zeugnis damals auch, als ich dieses Übergabegebet damals mit unserem Pastor gesprochen habe, mir ging das dann auch so. Ich war total dankbar, aber ich war auch ein bisschen ängstlich, weil ich wusste, du kannst das nicht einfach so daher sagen. Du kannst nicht einfach sagen, Jesus, du bist jetzt der Herr meines Lebens und einfach so weitermachen wie vorher. Das ist mir sofort klar geworden. Also das, Gott hat mich irgendwie dazu geleitet, dieses Gebet zu sprechen und ihm zu vertrauen, dass das gut wird. Aber ich war auch ein bisschen ängstlich, also muss ich ganz ehrlich sagen. Was hat das zur Folge? Wer den neuen Herrn hat, der hat auch einen neuen Willen. Paulus spricht als erstes den Galatern zu, nachdem, also wenn man das nochmal so unterteilen darf, Paulus hat ja seine Briefe häufig so geschrieben, dass zuerst so eine gewisse Erklärung der theologischen Wahrheit kam und danach gab es dann Anweisungen, wie wird das praktisch gelebt. Und so wollen wir das ja dann auch noch machen. Die Folge davon, wenn wir einen neuen Herrn haben, wir haben auch einen neuen Willen und wir sind frei. Der Apostel Johannes hat ja auch gesagt, Gottes Gebote sind nicht schwer. Und gerade das hält doch viele Leute davon ab, zu Jesus zu kommen, dass sie sagen, Christentum ist eine Verbotsreligion. Ich muss dies und das tun und da muss dies und das lassen. Aber Johannes sagt, nee, das ist keine Belastung, sondern das ist das wahre Leben. Das ist was Schönes. Und es gibt ja auch immer so Diskussionen, dürfen Christen tanzen gehen, dürfen Christen zum Rockkonzert gehen oder ins Kino gehen oder solche Sachen. Im Prinzip ist uns alles erlaubt, aber es wird uns nicht alles nützlich sein. Und ich muss sagen, das war mir auch ein ganz persönliches Zeugnis. Die Dinge, die ich verloren habe, in Anführungsstrichen, die habe ich nicht aus Zwang verloren, sondern ich habe die einfach nicht mehr gebraucht. Also das kann ich wirklich so sagen. Das war nicht schwer, jetzt irgendwie solche Sachen abzugeben. Wir haben also Freiheit erhalten. Wir haben nicht nur Freiheit erhalten, sondern auch neue Möglichkeiten. Wenn wir an Jesus Christus geglaubt haben, werden wir neue Kraft empfangen. Paulus und Petrus, die haben sich getroffen, die haben gesehen, Petrus, unter seiner Predigt kommen Menschen zu Glaube, unter Paulus' Predigt kommen Menschen zur Glaube, da sind Kraftwirkungen da. Es geht aber nicht nur darum, dass die Predigt Kraftwirkung entfaltet, sondern dass alles von Gottes Kraft durchdrängt ist. Wir haben den Heiligen Geist in uns als unseren Helfer, der auf Jesus zeigt, wie Jesus ist. Und der Heilige Geist wird unsere Kraft sein. Wir müssen das einfach wissen. Das klingt so profan, aber es ist ganz wichtig, dass man es überhaupt erst mal weiß. Die Kraft ist uns gegeben, das normale Christenleben zu leben. Nächster Punkt, wir haben auch eine neue Motivation. Alle Ehre gehört Gott. Wir sollen alles tun, um Gott zu verherrlichen. Auch das beinhaltet das ja, wenn wir einen Herrschaftswechsel haben. Alles dient zur Verherrlichung Gottes. Wir haben nicht mehr uns selbst im Mittelpunkt. Vorher hat ja der Paulus gesagt, wenn jemand sich rühmen könnte, dann könnte ich mich rühmen. Ich war der Beste quasi. Nach seiner Bekehrung war alles zu Gottes Ehre. Und letztendlich ist das Resultat, wenn wir nochmal auf die billige Gnade zurückkommen, neues Leben wird definitiv sichtbar für andere werden. Paulus sagte, dass er einst den Glauben zerstören wollte und dass er später den Glauben verkündigte. Was bedeutet das, Glauben zu verkündigen? Das bedeutet nicht nur, dass man predigt oder dass man evangelisiert, sondern Glauben verkündigen bedeutet auch einfach, dass man die schlechten Dinge lässt, die guten Dinge tut, Menschen liebt, sich Menschen nähert, Anteil nimmt an ihren Problemen, sich mit ihnen identifiziert. Diese ganz profanen Dinge, die aber das Ergebnis eines übernatürlichen Wirkens sind. Und so kann man das am Ende dann auch sagen. Es gibt eben nur die zwei Wege. Der eine führt ins ewige Leben und der andere eben nicht. Und so gibt es, wenn man dieses neue Leben hat, stellt uns Paulus im Galaterbrief auch diese Geistesfrüchte vor, was da bewirkt wird, nämlich Liebe, Freude, Friede, Geduld, Sanftmut, Demut, Selbstbeherrschung, Güte und so weiter. Genauso kann man aber sehen, wenn der Geist eben nicht in einem ist, weil man sich nicht bekehrt hat, so wird man in diesen Werken des Fleisches bleiben. Und das sind ganz schlechte Werke. Ihr könnt euch die Liste in Galater 5 ja mal durchlesen. So ist das auch, wenn diese guten Geistesfrüchte nicht kommen, dann ist eben das auch ein Nachweis dafür, dass ein Mensch gar kein neues Leben erhalten hat. Und jetzt muss ich natürlich hier zum Schluss dieses Punktes auch nochmal deutlich darauf hinweisen, es geht nicht und niemals um Perfektion. Wir sind natürlich alle mit großen Schwächen noch behaftet, weil es uns eben nie gelingt, immer auf Jesus zu schauen und immer in der Kraft des Heiligen Geistes zu leben. Deswegen bietet halt Paulus auch das an. Er sagt, ein normaler Christ sündigt zwar nicht, und da ist gemeint, dass er nicht dauerhaft oder nicht ständig sündigt, aber es bedeutet eben, genauso sagt er trotzdem, wenn es uns doch mal passiert, dann können wir zu Jesus gehen und uns das bekennen und uns da wieder reinigen lassen. Und dann ist die gute Beziehung, unsere Einheit können wir dann wieder genießen und das ist wieder hergestellt. Ja, und auch hier hat man das Zweite, woran man sich da prüfen kann. Das Erste ist eben, hat man Gottes Wirken in der Bekehrung erlebt? Und das Zweite ist auch das neue Leben sichtbar geworden. Und wer jetzt trotzdem immer noch ein bisschen zweifelt, ich freue mich für alle, die von Herzen Ja sagen können. Ihr seid gesegnet. Wir wollen Gott loben dafür und ihn anbeten und dankbar sein und voller Freude sein. Aber wer so ein bisschen jetzt, sag ich mal, da so auf der Kippe steht, da kann das auch manchmal dran liegen einfach, dass man vielleicht, dass es einem auch nie so richtig erklärt wurde oder man hat es vielleicht auch nicht so verstanden. Und so habe ich noch eine dritte gute Nachricht für euch. Paulus erklärt uns auch, wie man das macht. Und das ist ganz leicht. Das bedeutet, ich lebe im Glauben an Jesus Christus. Was ich aber im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben an Jesus Christus, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Der Glaube an Jesus Christus ist niemals nur eine einmalige Sache. Das ist ganz wichtig. Natürlich haben wir eine Bekehrung erlebt. Wie gesagt, gelobt sei Gott für jeden, der das da sagen kann. Aber der Glaube an Christus muss was Kontinuierliches sein. Paulus sagt da auch in seinem Anweisungsteil, also in seinem Praxisteil, ab Galater 5, wandelt im Geist. Ich habe das ehrlich gesagt früher nie so genau verstanden, wie man das macht oder wie soll man das machen. Mich hat das immer geärgert, dass man das nicht erkennen konnte. Er hat das gar nicht weiter ausgeführt. Er hat nur gesagt, wandelt im Geist. Und dann musst du selber beim Bibellesen wissen, wie du zurechtkommst. Dann fängst du an, in Parallelstellen rumzumehren und suchst da nach anderen Stellen, die Ähnliches aussagen. Aber ich glaube, das ist das Gleiche. Praktisch an Jesus Christus glauben und im Geist wandeln. Und im Endeffekt Das war auch ein Resultat dieses Beten- und Fastentags, da fiel ein schönes Wort, ein schöner Zuspruch: Für dich soll die Beziehung und die Begegnung mit Jesus so natürlich sein wie Atmen. Und dieses Wandeln im Geist, Gott beugt sich zu uns und wir sehen uns nach Gott, das ist dieses Ein- und Ausatmen. Wir beten, wir lesen sein Wort, da spricht er zu uns. Das soll was ganz, ganz Natürliches sein. Deswegen wird das auch nicht erklärt. Und wir haben ja gesehen, diese Sünde, die ja quasi unser großer Feind ist, die macht es eben notwendig, die wohnt immer noch in uns. Wir haben die an der Rettung immer noch nötig. Deswegen ist es auch einer der wichtigsten Dinge, da wurde auch dieses Jahr schon etliche Male drüber geredet, wie wird Reich Gottes wirklich gepredigt, wie wird Gottes Reich Wirklichkeit. Und ich denke, einer der ersten Punkte dafür ist Vertrauen auf Jesus statt Selbstvertrauen. Ich glaube an Jesus Christus. Ich glaube nicht an mich. Ich glaube an Jesus Christus. Es gibt ja viele, so viele, die sagen, du musst Selbstvertrauen haben, dann gelingt das auch. Nein, kein Selbstvertrauen, sondern Glaube an Jesus Christus. Jakobus hat ja gesagt, Gott widersteht dem Stolzen oder dem Selbstbewussten, aber dem Demütigen schenkt er Gnade. Oder auch der Psalmist in Psalm 121, meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ja, wir haben den Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat und der hilft uns und der errettet uns. Können wir Himmel und Erde erschaffen? Wir können nicht mal einen kleinen Käfer erschaffen. Und Jesus selbst hat gesagt, ohne mich oder außer mir könnt ihr nichts tun. Wir vertrauen nicht auf uns selbst, sondern auf Jesus Christus. Und Jesus Christus selbst wurde von seiner Umgebung beobachtet. Und am Ende vom Kapitel Markus 7 im Vers 37 heißt es, sie erstaunten über die Maßen und sprachen, er hat alles gut gemacht. Nicht wir haben alles gut gemacht, daran erinnert uns das Kreuz, sondern Jesus Christus hat alles gut gemacht. Also, Jesus Vertrauen statt Selbstvertrauen. Der nächste Punkt. Jesus, der Sohn Gottes, der mich geliebt hat. Nicht wir haben Jesus geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt. Wir lieben ihn, weil er uns vorher geliebt hat. Da ist es wichtig, dass wir uns Gott öffnen und wirklich Jesus von Herzen suchen. Das ist eine Sache, die mir persönlich sehr am Herzen liegt. Wir wollen immer so viel machen und wir sind so immer so beschäftigt, aber mal zur Ruhe zu kommen und Jesus zu suchen, ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und wenn wir zum Kreuz gehen, zum Beispiel als Vorschlag, man kann doch zum Beispiel mal für eine Stunde oder für zwei Stunden alleine für sich spazieren gehen und denkt für sich an das Evangelium. Wir schauen Jesus im Glauben an, wie er am Kreuz hing und unseren Platz eingenommen hat. Wir erinnern uns an den ganzen Segen, den wir dafür erhalten haben, dafür, was Jesus uns getan hat. Doch wir können uns auch daran erinnern, vor was wir bewahrt worden sind, vor dieser ewigen Strafe. Die ewige Strafe, wir Menschen, wir haben doch Bedürfnisse. Stellt euch mal vor, vielleicht haben manche jetzt schon Hunger, stellt euch mal vor, wenn ihr jetzt Hunger habt und ihr könnt nie wieder was essen und müsst eine Ewigkeit lang mit diesem Gefühl leben. Oder ihr seid vielleicht jemand, der ist einsam und ihr habt nie wieder die Aussicht, jemanden zu treffen. Davor hat uns Jesus bewahrt. Und ich denke, dieses Kommen zum Kreuz und einfach dieses Evangelium mal auf sich wirken zu lassen oder auch Jesus in den Evangelium zu sehen, wie er auf Menschen zugeht und wie er sie liebt und wie er ihnen Gutes tut, das wird uns helfen, dass wir eben nicht mehr uns selbst lieben, sondern dass wir uns mit seiner Liebe beschäftigen. Das ist vielleicht ein bisschen ein harter Punkt heute, ne, weil es heute so viel die Selbstliebe gepredigt wird. Aber Jesus hat nicht gesagt, lieb dich selbst, sondern er hat gesagt, verleugne dich selbst, damit du wirkliches Leben findest. Und ich kenne das manchmal, wie schnell wir auch in die Falle tappen. Wenn ich zum Beispiel einen Tag nicht so gut gelebt habe, mal so gesagt, dann bin ich darüber zerknirscht, aber in erster Linie nicht, weil ich Jesus damit Schande bereitet habe, sondern häufig ist es einfach, weil ich mich dafür schäme und damit selber gedemütigt wird. werde. Aber der Blick sollte auf Jesus gehen und ich denke, das ist auch viel, viel effektiver. Wenn wir auf ihn schauen, dass wir ihn verherrlichen wollen, dann wird es uns leichter fallen, das Gute zu tun. Noch ein letzter Punkt. Die Hingabe. Er hat mich geliebt und sich für mich hingegeben. Er hat seine Liebe darin gezeigt, dass er den Willen des Vaters getan hat und nicht seinen eigenen Willen. Er ist nicht seine eigenen Wege gegangen, sondern Stück für Stück hat er immer wieder gefragt, Vater, was willst du? Sein Gebet war, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. So wollen wir uns von ganzem Herzen Jesus zuwenden. Wir wollen unser Selbstbewusstsein ablegen, wir wollen unsere Selbstliebe ablegen, wir wollen unsere eigenen Wege ablegen. Ich habe die Predigt so ein bisschen unter den Titel gestellt, Jesus Christus, unser Leben. Wir bekennen das ja, Jesus Christus ist die Auferstehung und das Leben. Er ist für uns gestorben, wir sind mit ihm gestorben. Er ist auferstanden, wir sind mit ihm auferstanden. Und wenn wir so eng mit Jesus vereint sind, so wollen wir auch diese Nähe suchen. Er wartet da sicher schon sehr drauf. Der Sohn Gottes ist uns geschenkt. Das ist keine Methode, sondern das ist Beziehung. Jesus Christus sprach einmal, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren, aber wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Viele Menschen haben das gemacht, die haben ihr Leben verloren, damit sie echtes Leben gewinnen. Und das ist ja auch der Nachweis des Glaubens. Der Abraham, der hatte Glauben und er hat diesen Glauben gezeigt, indem er losgegangen ist. Haben wir auch den Mut, uns hinzugeben, wirklich die Wege in den Fußstapfen des Herrn Jesus Christus nachzulaufen. Ich möchte nochmal für uns beten. Herr Jesus Christus, wahres Leben ist nur in dir zu finden. Und das soll nicht bloß ein loses Bekenntnis sein, sondern ich bitte dich, Herr, für mich selber und für meine Geschwister, dass das Bekenntnis auch mit Taten unterfüttert ist. Schenk uns doch, dass wir das normale Christenleben leben. Du hast es uns möglich gemacht. Wir haben 3 gute Nachrichten heute gehört. Und Herr, ich bitte dich, lass es uns nachgehen. Öffne unsere Herzen dafür. Zeig uns doch, wie wichtig das ist. Wir wollen unser Leben nicht vergeuden, sondern wir wollen das wahre Leben mit dir zusammen leben. Und Herr, du hast uns alles gegeben und dafür sei der Lobpreis und Dank und Ehre, Herr. Bitte, Herr, rühre uns jetzt alle an. Schenke uns jetzt noch 1-2 Minuten der Ruhe, dass wir uns selbst prüfen lassen, Herr. Jesus Christus, können wir das bekennen, dass du unser Leben bist. Dein wunderschöner Name sei gelobt. Hab Dank für dein herrliches Wort. Und bitte, Herr, schenk auch die Kraft, dass es uns jetzt ins Herz geht und wir danach handeln. Amen.